My Financial Voice. My Financial Voice mit den Fondsmanagerinnen Julia Hilgers und Katharina Seiler. My Financial
Voice. Julia, wir haben uns einige Zeit nicht gesprochen und es fühlt sich wie eine Ewigkeit an, oder?
Ja, das stimmt. Also das letzte Mal, als wir gesprochen haben, war ja noch Januar sogar, ne? Und seit Januar ist so viel auf der Welt passiert. Natürlich auch gerade mit dem Iran-Angriff sehr, sehr tragische Dinge. Insofern fühlt es sich wirklich sehr, sehr lange her an. Aber schön, dass wir jetzt heute hier wieder zusammensitzen können.
Absolut. Und die Märkte, da müssen wir den Atem anhalten, wenn wir denen zuschauen. Und heute sprechen wir über ein sehr spannendes Thema. Wir konzentrieren uns auf Asien. Das ist eine spannende Region, denn Wirtschafts- und Börsenwelten sind da sehr unterschiedlich.
Ja, absolut. Also Asien ist ja so vielfältig und vor allem auch aufgrund seiner Größe und Dynamik aus Anlegersicht richtig relevant aktuell. Und deswegen haben wir heute jemanden eingeladen, die diese Märkte wirklich aus der Tiefe kennt. Lilian Haag, meine absolute Lieblings-Asien-Spezialistin. Lilian, du hast mich nicht nur perfekt beraten, als ich mit meiner Familie in Japan Urlaub machen wollte, sondern du bist auch Fondsmanagerin mit Spezialisierung auf Asien und das schon seit 27 Jahren. Und dein offizieller Titel lautet Head of Emerging Markets. Also das heißt, du verantwortest unser Aktienteam für Schwellenländer.
So sieht's aus. Hallo an euch beide. Ich Willkommen. Bin froh, dass ich hier sein kann.
So schön, dass du da bist, Lilian. Vielen, vielen Dank. Mit dir schauen wir uns heute an, warum Asien gerade jetzt so spannend ist und warum man eben die Länder wie China, Japan, Indien, Taiwan und Korea auf keinen Fall über einen Kamm scheren sollte. Und natürlich, wie immer, sprechen wir darüber, wo sich Chancen bieten, aber auch welche Risiken es gibt und warum in der Weltwirtschaft aktuell ohne Asien eigentlich gar nichts geht. Und ganz wichtig natürlich, wie wir als Anleger investieren können.
Lilian, du bist in Asien aufgewachsen, in Japan. Du sprichst Japanisch und du warst gerade auf der Konferenz in Asien und hast die neuesten Eindrücke für uns mitgebracht. Wir sind sehr, sehr gespannt, was dich bewegt hat, überhaupt nach Asien zu gehen oder Asien so zu lieben und fasziniert für Asien zu sein. Einfach teile mit uns deine Eindrücke. Wir sind sehr, sehr begeistert, dass du heute dabei bist und sind sehr gespannt.
Du hast es ja schon erwähnt, ich bin in Tokio aufgewachsen, mein Vater hat da gearbeitet und ich habe eigentlich die komplette Schulzeit verbracht dort an der deutschen Schule und war 5 oder 6 Jahre alt, als wir hingezogen sind und habe das Land wieder verlassen, da war ich 19. Also war das eine prägende Zeit und für mich ist Tokio immer noch ein zweites Zuhause. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich hinkomme. Und klar, Japan ist eingebettet im asiatischen Raum. Wir haben früher natürlich unsere Sommerferien, Herbstferien, Osterferien eher in Asien verbracht als in Europa, weil das ja viel zu weit gewesen wäre. Und insofern bin ich schon in meiner Jugend sehr viel rumgereist, in Thailand, Indonesien und eben in vielen Ländern in der Region. Und klar, das hat mich natürlich ein Stück weit geprägt. Genau, und jetzt komme ich gerade von der Konferenz in Hongkong zurück. Letzte Woche war ich in Shanghai, Hongkong und Shenzhen. Und es ist halt immer wieder faszinierend, wie schnell sich diese Städte verändern und wie schnell Neuerungen durchgeführt werden und wie technologieaffin die Menschen sind. Also das ist schon immer ganz besonders, wenn man dann nach Europa zurückkehrt. Es ist manchmal ein bisschen wie ein Museum. Aber naja, also ich sag mal so, jetzt hier, das Wetter ist ja hervorragend und man ist auch immer wieder ganz froh, zu Hause zu sein. Aber die Unterschiede sind schon gewaltig, ja.
Ja, super spannend. Lass uns vielleicht vorab nochmal Asien auch so ein bisschen definieren. Weil, ne, wir hatten es ja schon gesagt, also wirtschaftlich und auch kapitalmarktseitig sind die Länder ja sehr, sehr unterschiedlich. Also was ist Asien denn eigentlich überhaupt? Asien, Japan, China, Indien, Taiwan, so viele Länder. Und wenn man jetzt Asia Pacific nennt, dann kommt noch Australien und Neuseeland dazu. Also wenn man jetzt so die klassische Einteilung vornimmt, dann denkt man ja immer in entwickelte Länder, also die sogenannten Developed Markets und in Emerging Markets, also die Schwellenländer. Und zu den entwickelten Ländern in Asien gehören ja vor allem Japan, Singapur, aber auch Hongkong.
Genau.
Während China und Indien sind eben klassische Emerging Markets, also Schwellenländer. Und Taiwan und Korea sind von der eigentlichen Einteilung Emerging Markets. Aber irgendwie sind sie ein bisschen dazwischen, weil die entwickeln sich gerade sowas von rasant.
Genau so ist es. Und das spiegelt sich zum Beispiel auch im Pro-Kopf-Einkommen mit diesen Ländern wieder. Ganz oben in der Tabelle findest du Singapur, Hongkong und Japan. Ganz unten ist Indien. Da ist das Pro-Kopf-Einkommen nur ein Zehntel, wenn nicht sogar noch weniger, als das von den Ländern ganz oben. Und Hongkong und Taiwan sind tatsächlich in der Mitte. Da ist das Pro-Kopf-Einkommen ungefähr halb so groß wie in Singapur.
Ja, das sind tolle Fakten. Und in der Vorbereitung haben wir auch uns mit Julia da fündig gemacht bei unglaublich spannenden Zahlen. Meine spannendste Zahl ist, dass die 4 der 5 roboterdichtesten Ländern gehören zu Asien. Roboterdicht bedeutet ein Roboter per 10.000 Beschäftigte. Und an der ersten Stelle ist Korea, folgend dann Singapur, danach China und Japan. Und Deutschland ist an der Stelle Nummer 4. Wer könnte sich das überhaupt vorstellen? Ja, wir sind auch nicht immer nur hinten. Und zum Beispiel USA ist an der Stelle Nummer 10.
Ja, spannend. Also ich habe mir andere Zahlen angeguckt, nämlich für mich als Pendlerin besonders spannend. Ich pendel ja aus dem Rheinland eben immer nach Frankfurt. Und China baut in 1 bis 2 Jahren mehr neue Hochgeschwindigkeitsstrecken, als viele Industrieländer aktuell überhaupt besitzen. Ja, also China verfügt über 50.000 Kilometer an Hochgeschwindigkeitsstrecke. Und das ist das mit Abstand größte Hochgeschwindigkeitsbahnnetz der Welt. Das hätte ich auch gerne in Deutschland.
Ja, also China ist natürlich auch ein riesiges Land, ne? Und man muss aber fairerweise auch sagen, wir haben ja schon seit über 100 Jahren Eisenbahn und ein Eisenbahnnetzwerk. Und ich glaube, so ein Netzwerk zu modernisieren, ist viel aufwendiger. Als
ja, das sagt die Deutsche Bahn auch immer.
Ja, aber das stimmt schon, als etwas neu auf die grüne Wiese zu bauen. Ich glaube, jeder, der ein altes Haus renoviert hat, weiß, was ich meine. Mhm. Aber es ist natürlich total faszinierend, mit welcher Geschwindigkeit China den Infrastrukturausbau immer noch vorantreibt.
Und wir werden gleich über alle diese Länder nacheinander sprechen. Diese Beispiele zeigen alle, dass Asien längst nicht mehr nur die Werkbank der Welt ist, sondern entwickelt sich immer stärker zu einem wirtschaftlichen Ökosystem. Und es sind auch einige faszinierende Zahlen, denn Asien ist für die Hälfte der Weltwirtschaftsleistung verantwortlich. Und die Investitionen passieren so viele in Asien, etwa 70% der Investitionen von asiatischen Ländern passieren unter sich alleine. Das sind beeindruckende Zahlen. Im Vergleich zu den anderen Ländern, zum Beispiel USA, sind verantwortlich für 20% der Weltwirtschaftsleistung und Europa weniger als 10%. Und wir sprechen heute einfach über unterschiedliche Länder.
Okay, also wenn wir über Asien sprechen, dann kommt man ja an China im Grunde überhaupt gar nicht vorbei. Ja? Superlative, wohin man schaut. Also China hat mehr Einwohner als Europa und die USA zusammen. Denn also rund jeder 6. Mensch auf der Welt lebt in China. Und auch wenn man mal so in seinen eigenen Haushalt guckt, ja, also ein großer Teil dessen, was wir so täglich nutzen, stammt aus China oder läuft irgendwann in der Wertschöpfungskette einmal durch China. Das heißt, China hat irgendwie so ein bisschen was wie so industrielle Superpower. Also rund ein Drittel der weltweiten Industrieproduktion findet dort statt. Und selbst beim Energieverbrauch, okay, das wissen, glaube ich, auch die meisten, ne, zeigt sich diese Größe. China verbraucht gut 30% des weltweiten Stroms. Und das ist auch wieder mehr als die USA und Europa zusammen.
Und Ökostrom ist dort auch ziemlich stark.
Es werden auch noch Kohlekraftwerke gebaut. Aber weil insgesamt der Energiebedarf so groß ist, wird in alle Formen investiert, aber natürlich auch in nachhaltige Energie. Und auch das war wieder sehr auffällig in Shanghai. Mehr als in Hongkong, dass eben auf den Straßen fast nur noch Elektroautos unterwegs sind. Die Luft ist wirklich einigermaßen gut und das ist sehr leise. Also man hat gar nicht diesen Verkehrslärm, wie ich das noch erinnere von vor 10 oder 20 Jahren. Und für diese Elektroautos, klar, braucht man natürlich auch Strom.
Logisch. Aber wenn man jetzt nur die Schlagzeilen liest bei China, dann denkt man irgendwie, finde ich, ziemlich viel an Immobilienkrise oder auch an Wachstumsangst. Und das eigentlich, obwohl China, ne, wie wir ja auch gerade schon gehört haben, wirklich sehr, sehr bedeutender Markt ist. Und ihr wisst ja, ich liebe Zahlen. Also möchte ich noch ein paar Zahlen nennen. Also 2025 ist das offizielle Bruttoinlandsprodukt, also die Wirtschaftsleistung, ja, um 5% gewachsen. Ich meine, davon können wir in Deutschland ja eigentlich nur träumen, wo wir so, naja, vielleicht so circa bei 1% sind. Also Denkst du, Lilien, das ist eigentlich so die Chance, dass sich China hier gerade so ein bisschen neu erfindet?
Naja, also man darf nicht vergessen, die Wirtschaftsleistung, die kommt von einem Wachstum von also sehr hoch einstellig bis niedrig zweistellig. China ist mal mit 8-9% gewachsen. Mhm. Das geht natürlich nicht ewig, ja, weil natürlich die Wirtschaft immer größer wird und dann nochmal diese Wachstumsquoten draufzulegen, das klappt nicht. 5% ist aber sehr anständig, ne? Und man muss sagen, du hast es ja auch schon erwähnt, in China wird sehr viel immer noch für den Export produziert. Also ein bisschen Werkbank der Welt ist es immer noch, also ein Stück weit. Und der Export läuft auch wirklich sehr, sehr gut und bringt die Wirtschaftsleistung voran. Der Immobiliensektor hingegen ist eigentlich seit 10 Jahren im Abschwung. Da wurde völlig überinvestiert. Es wurden viel zu viele Immobilien gebaut. Die Bevölkerung schrumpft. Es konnte sich nicht jeder so eine Immobilie leisten. Und im Moment fallen die Preise sehr stark. Und das wiederum hat zur Folge, dass der chinesische Konsument, der hat irgendwo eine Immobilie und weiß, die habe ich zu 100 gekauft. Jetzt ist die aber nur noch 70 wert. Ich muss mein Erspartes zusammenhalten. Ich kann nicht so viel für den Konsum ausgeben. Und das ist genau das Problem, was man in der chinesischen Wirtschaft in der Breite sieht. Man muss eigentlich in China versuchen, die Menschen psychologisch dazu zu motivieren, wieder sich sicher zu fühlen und mehr Geld auszugeben. Die Leute sparen einfach nur, ja, weil sie diese Immobilie auf der Bilanz haben, die immer weniger wert wird, und geben vergleichsweise wenig aus, also viel weniger als früher, für Konsumgüter. Und das führt dazu, dass im gesamten Konsumgütersektor die Preise anfangen zu bröckeln und fallen. Also man hat desinflationäre Tendenzen, fast schon deflationäre Tendenzen.
Also das bedeutet, dass
Gift für die Wirtschaft.
Genau, Gift für die Wirtschaft, desinflationäre Tendenzen. Aber Deflation bedeutet ja eigentlich, dass das Geld, was man hat, mehr wert wird, weil die Preise sinken.
Das stimmt, ne? Also eigentlich macht es im deflationären Umfeld Sinn, Erspartes zu halten. Aber es bedeutet einfach, dass die Wirtschaftsleistung nominal betrachtet schrumpft. Und das will ja keiner. Insofern, also wir hatten das Problem lange in Japan, 20 Jahre lang. Und da sind, Japan geht gerade daraus hervor. Da sprechen wir nachher noch drüber. Aber das ist eben so diese Zweiteilung in China, ne? Auf der einen Seite hat man starken Export, aber der Binnenkonsum ist schwach. Und zugleich entwickelt sich in China aber eine ganz spannende Hightech-Industrie. China hat ja im Prinzip eine Planwirtschaft und entwirft immer 5- und 10-Jahrespläne für die Wirtschaftsentwicklung, die sie auch wirklich sehr knallhart durchziehen. Und im Moment, also nach den Elektroautos und den Solarpaneelen, stehen jetzt eben diese humanoiden Roboter auf dem Förderplan und auch die Entwicklung von künstlicher Intelligenz.
Fast jeder zweite Industrieroboter der Welt steht ja inzwischen in China. Also gerade bei Zukunftsindustrien ist China ja durchaus auch mittlerweile nicht mehr nur Mitspieler, ne, sondern auch irgendwie vorne mit dabei.
Genau, so ist es. Und diese Hochtechnologie wird viel Geld investiert. Und naja, das macht natürlich, weil die Demografie so schlecht aussieht. Also in China werden immer weniger Babys geboren. Und deine Wirtschaftsleistung ist ja eigentlich ganz vereinfacht die Anzahl der erwerbstätigen Menschen multipliziert mit der Produktivität. Und wenn die Anzahl der erwerbstätigen Menschen fällt, dann muss ich die Produktivität vergrößern, damit meine Wirtschaftsleistung nicht schrumpft. Und diese Produktivitätsvergrößerung erhält man natürlich nicht mit klassischen Sektoren wie Agrar, sondern mit Hightech und modernen Industrien. Und das ist der Grund, warum China da auch so stark rein investiert.
Und da sind Sie auch, also noch mal einen anderen Punkt hier nennt, in Bezug auf diese Zukunftsindustrien und mal an Batterien denkt.
Ja.
Ja, also die dominieren tatsächlich die weltweit genutzte globale Batterieversorgung, weil China nahezu 85% der weltweiten Produktionskapazitäten für Batteriezellen stellt. Und dann, was man ja auch immer wieder liest, Thema seltene Erden. Ja, also rund 60% der weltweiten Förderung seltener Erden entfällt auf China. Und wenn man jetzt an die Weiterverarbeitung von diesen seltenen Erden denkt, dann ist die Dominanz von China hier noch deutlich größer, denn da liegt der Anteil schon bei 90%. Und das sind ja seltene Erden, ne? Die Materialien absolut unverzichtbar für Elektromotoren, Windkraft, Robotik, Elektronik, aber eben auch Rüstungsgüter.
So ist es, richtig, ja. Das ist im Prinzip das, was man heutzutage einen sogenannten Choke Point nennt.
Ich erkläre das zu My Financial Buzzword. Ein Choke Point ist eine Engstelle. Üblicherweise wird es genutzt im geografischen Sinne, aber die Experten nutzen sehr, sehr oft das auch für die Rohstoffe, für die Engstellen in der Lieferketten. Und China ist ein klassischer Choke Point. Und wir werden merken, dass auch viele andere Länder in Asien zu Choke Point werden, letztendlich den Stellen, von denen die ganze Welt abhängig ist. Und wenn diese Stelle ausfällt, dann zerfällt auch die ganze Lieferkette.
Also bei China dann die seltenen Erden und aber auch die Batteriezellen. Also das heißt eigentlich so, der positive China-Pitch wäre letztlich im Kern, es ist nicht mehr diese alte Immobilien-Story, die eben auch bröckelt, sondern eher eine Industrie- und Technologiestrategie.
So ist es. Und die chinesische Regierung treibt ja zukunftsträchtige Themen voran. Also China ist mittlerweile so weit dabei in diesen Zukunftsindustrien, ob das auch Biotech ist oder Geneditierung. Also China veröffentlicht wahnsinnig viele Patente. Und die Patente in diesen Bereichen sind natürlich die Grundlage für zukünftige Marktführerschaft und Wirtschaftsentwicklung.
Zukünftige Industrien sind natürlich auch künstliche Intelligenz. Und da spielt China letztlich auch mittlerweile heute ganz, ganz vorne mit. Und zwar sowohl bei der Entstehung von KI-Modellen, aber auch bei der Adaption von KI. Also das ist ja letztlich dann die Nutzung von der künstlichen Intelligenz. Denken wir nur mal an diesen DeepSeek-Moment. Im Januar 2025, als DeepSeek auf den Markt gebracht wurde. Und da hat ja Nvidia an einem Tag 17% an Börsenwert verloren. Und das waren also letztlich ein Verlust für Nvidia von 600 Milliarden US-Dollar an einem Tag. Also da sieht man eben auch wieder, China hat durchaus Einfluss.
Richtig, das war ja damals dann die Sorge, dass China diese KI-Modelle entwickeln kann, ohne so teure, hochwertige Chips einzusetzen, sondern das ganz viel billiger machen kann. Das hat sich im Moment so ein bisschen beruhigt. China ist aber dabei, sich auch eine eigene Produktionskette und ja Supply Chain eigentlich aufzubauen für die Produktion von Chips und auch von Hochleistungschips. Die hängen ein bisschen hinterher, aber das ist ebenfalls ein Segment, was stark gefördert wird.
Ich übernehme heute die Seite von Schatten.
Nicht wie
wir müssen
sonst
immer ausgewogen halten. Und China hat natürlich auch einen Preis für die ganze Story. Du hast schon einige spezifische Momente oder spezifische Eigenschaften für China erwähnt. Das ist auch eine Planwirtschaft. Das ist auch keine Demokratie. Sehr viel hängt an dem Immobiliensektor. Und Immobiliensektor hat auch wieder im letzten Jahr einen Rückgang, doppelstelligen Rückgang verzeichnet. Und das ist nach wie vor ein Sektor, der struktureller Bremsklotz ist. Wie siehst du dieses Risiko nach vorne raus?
Also die Immobilienpreise fallen immer noch. Es ist da leider kein Boden in Sicht. Also manchmal sagt man, in den Tier-1-Städten, also in den ganz großen Städten wie eben Peking oder Shanghai, bildet sich allmählich so ein Boden und die Preise fallen nicht mehr. Aber oft ist das nur ein Quartal so. Also ob die Immobilienpreise nachhaltig stabil bleiben, muss sich weisen. Und dieser Teil der Wirtschaft, der ist tatsächlich, wie du gesagt hast, ist einfach ein Bremsklotz. Ne? Auf der anderen Seite haben wir aber eben diese neuen spannenden Technologien und auch immer noch den Ausbau der Infrastruktur, hier Hochgeschwindigkeitszugnetz, was dagegen so eine Balance darstellt. Und das ist eben für uns als Fondsmanager ganz entscheidend, dass wir nicht komplett China als Index kaufen, sondern dass wir ganz genau auswählen, in welche Sektoren und Unternehmen wir investieren. Weil wir hier wirklich differenzieren müssen, immer noch. Ne? Also China ist jetzt kein einfacher Kauf, ich kaufe das und lasse es liegen, sondern man muss wirklich genau gucken, welche Sektoren oder welche Unternehmen man kauft.
Ja, und auch einer der Punkte, die du erwähnt hast, ich finde, dass China auch ziemlich protektionistisch ist. Das heißt, die lassen Investoren nicht immer ins Land. Das wird auch immer wieder darüber diskutiert, dass sie auch nicht fair spielen. Mhm. Und ich weiß es nicht, ob sich das nach vorne verändern wird, aber auf jeden Fall, das ist auch immer noch ein Nachteil und wahrscheinlich auch ein Grund, warum Aktien zu einem Abschlag eventuell handeln könnten.
Ja, also Aktien von Schwellenländern haben in der Regel einen Abschlag. Das hat verschiedene Gründe. Das kann das Wirtschaftssystem sein, das kann aber auch das politische System sein, was mit Unsicherheiten behaftet ist. Man hat nicht immer Rechtssicherheit, ne? Mhm. Und es kann auch sein, dass man Vetternwirtschaft hat oder unsaubere politische Praktiken. Das kommt immer wieder vor in Entwicklungsländern und deswegen handeln die Aktien da typischerweise zu einem Abschlag.
Du hast Demografie angesprochen und ich habe nachgeschaut, Arbeitslosenquote lag um etwa 5% letztes Jahr. Das würde ich sagen, passt. In den entwickelten Ländern ist es genauso. Mhm. Und die Arbeitslosigkeit unter den Jüngeren ist enorm hoch.
Richtig,
da gibt es unterschiedliche Zahlen, je nachdem, wie man das definiert. Aber sie ist zwischen 16% oder sogar über 16%, je nach Alter. Und das ist ein bisschen Widerspruch für mich. Man spricht über älter werdende Bevölkerung und dann so eine hohe Arbeitslosigkeit unter den Jüngeren. Wie passt das zusammen?
Ja, also die ist tatsächlich 20-25%. Also in Covid war die relativ hoch. Ich meine, die wird jetzt aber auch nicht mehr so genau in dieser Altersgruppe veröffentlicht. Aber es ist tatsächlich ein Problem, weil viele von diesen jungen Menschen teilweise sehr, sehr gut ausgebildet sind. Die haben klassische, wie sagt man so schön, White-Collar-Jobs. Und es gibt so viele Jobs nicht, ne? Es ist tatsächlich so, dass da eigentlich ein Überangebot an gut ausgebildeten Arbeitskräften existiert. Dann hatte ich ja den konsumgetriebenen Teil der Wirtschaft erwähnt, der Konsum fällt nach wie vor, wenn man in Restaurants oder Einzelhandelsketten guckt, fallen die Preise. Das heißt, auch der Umsatz wächst nicht mehr. Und diese Ketten stellen natürlich auch niemanden ein, weil die wirtschaftliche Unsicherheit zu groß ist. Und das betrifft vor allen Dingen dann die jungen Leute. Das ist tatsächlich ein Phänomen. Und je mehr die künstliche Intelligenz zum Einsatz kommt, desto mehr verstärkt sich das Problem wahrscheinlich, ne? Demografisch ist es ja so, dass immer noch mal weniger Kinder geboren werden jedes Jahr.
Es ist nicht nur eine Politik, das ist sogar weniger als ein Kind.
Ja, aber die Menschen sind verunsichert und die Ausbildung eines Kindes ist sehr, sehr teuer. Man möchte dann das Beste für dieses Einzelkind haben und die beste Uni und den besten Kindergarten, die beste Schule. Und das kostet alles Geld. Und die Eltern wollen sich das nicht für mehr als ein Kind leisten tatsächlich.
Dann nächster Punkt wäre von meiner Seite, was passend zur aktuellen Lage ist, die Abhängigkeit von Ölimporten, also Energieabhängigkeit. Rund 70% seines benötigten Öls muss China importieren. Das heißt, China ist groß und mächtig, aber nicht unabhängig. Siehst du das auch nach wie vor nach vorne raus als einen großen Risikofaktor?
Ja, China, ich hatte ja schon erwähnt, die haben auch Kohlekraftwerke. Im Moment floriert australische Kohle, also die kann ja nach China verschifft werden. Also man findet immer für die Energieproduktion Auswege. Auch LNG kann gut verschifft werden, aber Rohöl ist eben auch ein Vorprodukt in vielen chemischen Produkten oder wird da eingesetzt. Und das ist dann eben nicht substituierbar. Da braucht man tatsächlich Öl. Insofern besteht die Abhängigkeit durchaus.
Ich glaube, man kann sagen, also China befindet sich aktuell mitten im Wandel, so ein bisschen weg von Beton und Baukränen hin zu Robotern, Batterien und auch Hightech. Dadurch bieten sich Chancen, aber es ist eben auch nicht risikolos.
Genau, so ist es. Gut zusammengefasst.
Super. Dann lass uns als nächstes vielleicht mal über Japan sprechen. Mhm. Ja, also wenn ich persönlich an Japan denke, dann denke ich natürlich als allererstes an meinen superschönen Urlaub mit der Familie. Das heißt, ich denke an Sushi, an Kirschblüte, an Robotern, die einem das Essen serviert haben, vor denen meine Kids allerdings ein bisschen Angst hatten. Und an wunderschöne subtropische Inseln wie zum Beispiel Ishigaki. Wenn ich jetzt die staubige Volkswirtin in mir auspacke, dann denke ich nicht mehr an Kirschblüten, sondern dann denke ich an eine der größten Volkswirtschaften der Welt. Nominal ist es sogar die Nummer 3. Aber trotzdem war Japan die letzten Jahre bei vielen Anlegern irgendwie nicht so besonders hoch im Kurs. Man spricht immer von 2 verlorenen Dekaden aufgrund von Deflation ohne nominales Wirtschaftswachstum. Und irgendwie war das dann so ein bisschen Gegenstück zu China, was ja gerade in den letzten Jahren eben sehr, sehr stark gewachsen ist. Dafür ist Japan aber politisch deutlich stabiler und für uns im Westen auch institutionell irgendwie viel vertrauter, aber irgendwie halt ein bisschen langweilig. Aktuell redet man in der Börse aber wieder viel, viel mehr über Japan und man sieht immer sehr positive Aussichten. Was hat sich denn da eigentlich geändert?
Ja, so, du hast es richtig gesagt. Japan war 20 Jahre lang, 25 Jahre lang fast, eigentlich ein völlig verlorener Kapitalmarkt. Also nach einer großen Immobilienblase kam es eben in der Folge zu einer recht heftigen Deflation, die sich auch in die Breite der Wirtschaft gefressen hat.
Also Immobilienblase gab es auch nicht nur in China, sondern in Japan schon
in den 80ern. Ganz sehr, sehr ausgeprägt sogar. Die 91 geplatzt ist und dann hat man zunächst einen Verfall der Vermögenswerte gesehen und später eben auch einen Preisverfall in der breiten Wirtschaft. Und dann, das ist, wie du sagst, man hat einfach kein nominales Wachstum mehr. Das heißt, die Gewinne wachsen nicht. Ja, und Unternehmen im binnenwirtschaftlichen Bereich konnten ihre Preise lange nicht mehr erhöhen.
Binnenwirtschaftlicher Bereich heißt der Bereich innerhalb Japans.
So ist es. Da gibt es ja namhafte Autounternehmen oder eben auch Unternehmen aus der Unterhaltungselektronik. Die haben eigentlich immer ein ganz gutes Geschäft gemacht. Aber die japanische Wirtschaft stand eben nur einbeinig auf dem Export. Und das zweite Bein, nämlich die Binnenwirtschaft, hat gefehlt. Und dieses Problem hat sich eigentlich strukturell gelöst in den letzten 3 Jahren. Seit dem Covid vorbei ist, haben wir in Japan wieder Inflation. Die wurde ein Stück weit auch importiert.
Also Preissteigerungen.
Preissteigerungen. Das heißt, die Unternehmen im Inland können auch mal den Preis für die Dose Cola von 150 auf 180 Yen erhöhen. Solche Sachen, dadurch steigt der Umsatz ja auch. Und das Zweite ist, dass es erstmals seit Jahrzehnten wieder zu Gehaltssteigerungen kommt. Die Gewerkschaften haben mittlerweile das dritte Jahr in Folge Gehaltssteigerungen von um die 6% eingeholt. Nach 20 Jahren Nullrunde. Und auch für dieses Jahr stehen wieder Forderungen an von knapp 6%. Das heißt, man hat so eine bisher noch positive Lohnpreisspirale. Und das hat strukturell einfach gefehlt. Ja, das heißt, die japanische Wirtschaft steht wieder auf zwei Beinen. Im binnenwirtschaftlichen Bereich kann man wieder Preise erhöhen und Geld verdienen. Und auch die Bank of Japan hat ihre Zinsen nach...
Also die japanische Zentralbank?
Die hat ihre Zinsen nach langen Jahren der Nullzinspolitik wieder erhöht. Wir sind jetzt beim Leitzins bei 0,75%. Und das bedeutet eben einfach, dass die Banken und andere Finanzunternehmen überhaupt mal wieder Geld verdienen können.
Und dazu kommt noch, dass wir eine Frau, eine Premierministerin haben. Und das ist zum ersten Mal in der Geschichte von Japan.
Genau, und die aktuelle Premierministerin eben, die Sanae Takaichi, die gilt ja auch als ziemlich wirtschaftsfreundlich und hat sie eine etwas freundlichere Aufstellung gegenüber Investoren.
So ist es. Also sie ist extrem wirtschaftsfreundlich und sie setzt auch nicht nur auf so eine zyklische Erholung der japanischen Wirtschaft, sondern sie möchte auch ganz gezielt Zukunftstechnologien und aussichtsreiche Bereiche fördern. Das ist auch die Rüstungsindustrie, das ist aber auch die Industrie um künstliche Intelligenz und das ist die Halbleiterindustrie, wo Produkte gefertigt werden, die eben für die KI eingesetzt werden.
Lilian, für mich als Kind der 80er und Jugendliche der 90er Jahre war Japan immer das Land von morgen. Das war das Land, was ich mit Robotik verbunden habe, mit Automatisierung, Technik, Perfektion, Effizienz. Und in den 80ern, Japan war verantwortlich für 50% der Halbleiter der Weltproduktion. Aktuell ist es unter 10%. Und gerade auf den Blick auf die Bevölkerung, hier ist es auch wieder ein demografisches Problem wie bei China, hatte ich gedacht, dass dieses Problem damals eigentlich mit Robotern gelöst werden könnte. Denn wenn nicht Japan, wer sonst? Die waren wirklich die Vorreiter im Ganzen. Wie meinst du, haben die noch eine Chance, sich zu zeigen, dass die dieses Problem lösen können?
Ja, denke ich schon. Also bisher werden Roboter ja im Wesentlichen in der Autoindustrie und Elektronikindustrie eingesetzt. Und das ist dann die sogenannte Factory Automation, also die Fabrikautomatisierung. Und was man mittlerweile eben macht, ist, dass man das im Dienstleistungsbereich einsetzt, also im Servicebereich. Dann heißt es nicht Factory Automation, sondern Service Automation. Und ihr habt das bestimmt gesehen in Japan, in den Restaurants. Da stehen ja teilweise Maschinen und man muss so ein Ticket lösen für das Essen, was man haben möchte. Das Ticket gibt man ab am Schalter beim Koch sozusagen und das Essen wird einem dann schon serviert. Aber es kommt keiner zum Tisch, um die Bestellung aufzunehmen. Also da hat man schon mal eine Dienstleistung auch automatisiert. Das heißt, hier kann Japan schon noch ein bisschen dem demografischen Verfall entgegenwirken. Was ist so an allen Ecken und Enden? Kann man so ein bisschen was machen, ne? In der Pflege werden Roboter nicht allein eingesetzt, aber als Unterstützung für Pflegekräfte, die dann vielleicht auch mehr Patienten auf einmal versorgen können, wenn sie diese Unterstützung haben. Und ich meine, was in Japan eben auch klar ist, die Leute arbeiten doch deutlich länger, ja? Das arbeiten bis in die 70er Jahre hinein.
Aber die werden ja auch viel älter als wir.
A, werden sie älter, ne? B, ist, glaube ich, auch sind die Pensionen etwas geringer. Also die Rentenansprüche sind nicht so super hoch. Das heißt, man muss auch ein Stück weit arbeiten. Aber es ist für die Gesellschaft insgesamt eigentlich ein Plus, weil die Leute sehr zufrieden sind oder deutlich zufriedener sind, weil sie eine Aufgabe haben und weil sie kommunizieren können mit Kollegen. Und das ist eigentlich gar nicht schlecht.
Zur Alterungsproblem kommt noch ein nächster Punkt. Das ist auffällig, dass die Volkswirtschaften wie Japan, China oder Singapur vergleichsbare hohe Verschuldung haben. In Japan ist sie besonders hoch mit 227% von der Wirtschaftsleistung im Jahr 2025. Und im internationalen Vergleich, das ist enorm hoch. In Deutschland hat weniger als die Hälfte davon. Und die spannende Frage ist, warum ist diese hohe Verschuldung für Aktien nicht automatisch ein Ausschlusskriterium, aber eben doch ein Risiko?
Okay, also es gibt eigentlich zwei Faktoren, die man sich klar machen muss. Also zum einen sind ungefähr 96% dieser Schulden im Inland begeben. Das heißt, die werden besessen von japanischen Lebensversicherern, Versicherern, von japanischen Sparern, ja, direkt oder indirekt. Das heißt, man hat jetzt keine ausländischen Gläubiger, die Druck ausüben können. Das gibt es nicht. Und der zweite Aspekt ist, dass die Struktur der japanischen Schulden sehr, sehr langfristig ist. Also Japan hat in der Zeit der Niedrigzinsphase sehr viele Schulden begeben. Das heißt, der Großteil der Schulden läuft 10 Jahre oder länger. Und selbst wenn jetzt erstmal die Zinsen steigen, ist es nicht so, dass der Schuldendienst unmöglich würde.
Also das heißt eigentlich, es ist nicht so, dass sie jetzt in Kürze Schulden zurückzahlen müssen und sich dann wieder neu finanzieren müssten zu höheren Zinsen, sondern in den nächsten, sagen wir mal, 10 Jahren passiert erstmal noch nicht so viel.
So ist es, sehr wenig. Ne? Das heißt, das löst das Problem. Dieses Problem ist halt natürlich ein bisschen in die Zukunft verschoben. Aber die Duration dieser Schulden ist sehr gut. Also das hat Japan wirklich sehr langfristig und eigentlich sehr gut gemacht. Der Vorteil davon, dass die so langfristig laufen, ist natürlich, dass jetzt über das nominale Wirtschaftswachstum oder Inflation der Wert der Schulden graduell abnimmt. Das heißt, wenn Japan das lange genug halten kann, das Wirtschaftswachstum, können sie aus den Schulden so ein bisschen rauswachsen. Die Möglichkeit ist auch gegeben.
Gibt es auch in Japan einen Chokepoint?
Es gibt immer mal wieder welche, nur die sieht man leider vorher nicht so. Ihr erinnert euch ans Erdbeben, da war Renesas, der größte Hersteller für Speicherchips für die Automobilindustrie, plötzlich nicht lieferfähig. Und auf der ganzen Welt mussten Automobilkonzerne ihre Produktion drosseln, weil sie die Chips nicht bekommen haben. Und für Japan sind die Energieimporte unheimlich wichtig, weil Japan ein sehr rohstoffarmes Land ist. Bis auf ein bisschen Kupfer und Gold haben sie nicht viel. Das heißt, die müssen auch sehr viele Rohstoffe importieren, eben auch seltene Erden aus China.
Das heißt, die sind eh abhängig von den anderen, mehr als die anderen von denen.
Es geht. Also China importiert aus Japan nicht nur Halbleiterproduktionsgeräte, sondern auch bestimmte Materialien und Chemikalien, die im Chip-Produktionsprozess notwendig sind. Damit werden die Chips beschichtet und dann geschliffen. Und auch da hat Japan Unternehmen, die eigentlich Weltmarktführer sind in diesen Produkten für die Halbleiterproduktion. Das heißt, hier ist eigentlich die gegenseitige Abhängigkeit gegeben.
Okay. Also die asiatischen Länder sind eher gegenseitig voneinander abhängig und sind dann der insgesamten Chokepoint für Europa zum Beispiel. Okay, also wenn wir jetzt wieder zusammenfassen wollen, dann kann man sagen, dass Japan spannend ist, weil Wirtschaft, Unternehmen, aber auch die Technologie gerade so gleichzeitig an Fahrt aufnehmen und zusätzlich eigentlich der demografische Wandel, also diese alternde Bevölkerung, die Unternehmen dazu zwingt, auch innovativer zu sein und das dann gerade auch in Bezug auf KI, also künstliche Intelligenz und Automatisierung. Genau, dann lass uns jetzt zu den anderen Ländern kommen, also Indien, Korea und Taiwan. Das eher so im Schnellcheck. Was sind die Chancen und Risiken? Wir starten mal mit Indien. Kommen wir also von Japan, so der ältesten Volkswirtschaft der Welt, zu einer der jüngsten großen Volkswirtschaften der Welt. Indien, ein extrem bevölkerungsreiches Land. Und die sind alle ziemlich jung. Ne? Also hier sind nur 7% der Bevölkerung 65 Jahre oder älter. In Japan sind es 30%.
Ich habe einen sehr spannenden Fakt rausgesucht, denn ich meinen Fokus im Investment auf USA habe, dass die Hälfte patentfreier Medikamente in den USA aus Indien beliefert werden. Das heißt, die in Indien produziert werden. Also für mich ist es nächster Chokepoint für die Welt und insbesondere für die USA. Lilian, das ist ein sehr spannendes Land. Wir sprechen immer wieder über Indien. Was sind aus deiner Sicht die größten Chancen und auch die Risiken für dieses Land?
Ja, also das eine ist, dass Indien tatsächlich eine sehr junge Bevölkerung hat. Im Durchschnitt sind die 27, die Japaner 45. Also das ist schon ein gewaltiger Unterschied. Und so eine junge Bevölkerung bringt es eigentlich immer mit sich einher, dass die Leute noch bestimmte Dinge anschaffen wollen. Sie wollen das erste Auto kaufen, also nach dem ersten Motorrad kommt das erste Auto, dann kommt vielleicht die erste Wohnung, dann kommen Anschaffungen, elektronische Geräte, die Möbelausstattung und so weiter. Das haben alte Menschen schon. Alte Menschen verkonsumieren nicht mehr so viel. Und das ist immer das Potenzial von Indien, dass man sagt, die Mittelklasse wächst eigentlich jedes Jahr. Mehr und mehr Leute kommen aus der Armut raus, wenngleich es immer noch viele Arme gibt, ja. Aber die Mittelklasse wächst. Das heißt, da ist großes Konsumpotenzial. Und das Zweite, Indien hat eine recht katastrophale Infrastruktur, sowohl was das Straßen- und Bahnnetzwerk angeht, als auch elektronische Versorgung. Und In diese Bereiche hat die indische Regierung in den letzten 15 Jahren unter Modi konsequent investiert. Das heißt, auch da hat man Wachstum generiert durch diese Anlageinvestitionen in die Infrastruktur. Und mit einer guten Infrastruktur kann man ausländische Unternehmen anlocken, die dann vielleicht in Indien Fabriken aufbauen und dort mit günstigen Arbeitskräften Dinge produzieren, die sie dann dank der guten Infrastruktur auch wieder aus dem Land rauskriegen, dort verkaufen oder aber eben exportieren können.
Aber Aktienmärkte lieben Indien und da gibt's eher einen Bewertungsaufschlag aktuell. Würdest du das auch sagen, oder?
Indien ist in den Jahren 2020 bis 2024 sehr teuer geworden. Es hat sich letztes Jahr ein bisschen gesetzt. Da war Indien ein Markt, der eher auf der Stelle getreten ist. Aber langfristig ist der Ausblick für Indien natürlich sehr, sehr spannend und sehr interessant.
Was siehst du so als Hauptrisikofaktor in Indien?
Ja, also auch in Indien hat man eine recht hohe Arbeitslosigkeit bei jungen Leuten. Das ist schon immer so. Die Konkurrenz.
Es gibt ja auch sehr viele junge Leute.
Ja, die Konkurrenz um gute Jobs ist wirklich groß. Und in dem Maße, wie die künstliche Intelligenz entwickelt wird, ist natürlich gerade für so ein bevölkerungsreiches Land immer das Risiko da, dass die KI Jobs vernichtet unter Umständen und viele junge Leute gar nicht mehr in einen Job kommen, ja, der vielleicht akademisch ist, ne? Also klar, es gibt bestimmte Bereiche, Bauarbeiten, Handwerker und so weiter, das kann die KI nicht. Aber wie gesagt, für das bevölkerungsreiche Land ist das natürlich ein Risiko.
Kann man eigentlich sagen, Indien ist durchaus im Aufbruch, ja, von eben noch einem niedrigeren Niveau, eben als die anderen Länder, über die wir bislang gesprochen haben. Und vielleicht so als Hauptpunkt könnte man sagen, dass die sehr, sehr junge Bevölkerung zum einen sehr große Chancen bietet, zum anderen aber auch das größte Risiko werden kann.
Ja, genau. Also wenn sie arbeitslos wären alle und nicht konsumieren könnten, wäre es natürlich für die wirtschaftliche Entwicklung unvorteilhaft. Aber Indien hat derzeit immer noch Wachstumsraten von 7-8%, also deutlich höher als China. Indien ist vielleicht da, wo China vor 15 Jahren war.
Dann gehen wir schon wieder zum nächsten Land und wir sprechen gleich über Taiwan. Das ist eine winzige Insel, aber hat eine riesige Bedeutung. Taiwan ist ungefähr so groß wie Baden-Württemberg und trotzdem global unverzichtbar für Technologie. Lass uns auch über dieses spannende Land sprechen. Rund 60% aller Chips weltweit werden dort hergestellt. Noch beeindruckender ist, dass 90% der modernsten Chips, auch Chips, die in KI benutzt werden, Hochleistungshalbleiter, Smartphones und Rechenzentren, stammen auch aus Taiwan. Und was sagst du, wo siehst du in diesem Land die größten Chancen und Risiken?
Also die Chancen sind ganz eindeutig. Die Halbleiterproduktionen, die Chips, die werden ja immer feiner designt. Das sind ja winzige Muster, die da hineingeritzt werden müssen. Und diese immer neuen, noch feineren Technologien, diese Produktionstechnologie, die beherrscht niemand so gut wie große Unternehmen in Taiwan. Und es hat sich jetzt im Laufe der Jahre eben auch ein ganzes Netzwerk an Produzenten und Zulieferern angesiedelt. Und dieses Netzwerk an Zulieferern, das ist nicht so schnell kopierbar. Also selbst jemand, der die Technologie hätte, könnte dieses Netzwerk gar nicht so schnell aufbauen, dass eben all die notwendigen Materialien schnell und in zeitgerecht geliefert werden könnten. Das heißt, das ist ein Riesenvorteil, den Taiwan hat. Das kann keiner so schnell kopieren.
Und siehst du dennoch Risiken? Also das ist klar die größte Chance, denke ich, die Chipindustrie. Welche Risiken siehst du für Taiwan?
Gut, also in Taiwan hängen sehr, sehr viele Arbeitsplätze an der Halbleiterproduktion und eben auch durch die Zulieferer sind es ja noch mehr. Das Risiko ist natürlich, wenn irgendwann der KI-Boom ein bisschen ins Straucheln gerät und weniger investiert wird, dann hat Taiwan natürlich weniger Gewinnwachstum und auch weniger Wachstum von der Wirtschaftsleistung.
Wie groß ist das Risiko des Konfliktes zwischen China und Taiwan? Was würdest du sagen? Wie würdest du einschätzen?
Ja, also China hat es eigentlich immer klar gemacht, dass ihrer Meinung nach Taiwan zu China gehört und dass es irgendwann zu einer Wiedervereinigung kommen wird. China fällt jetzt aber in den letzten Jahren oder Jahrzehnten nicht durch eine aggressive Außenpolitik auf. Es werden zwar immer wieder Schiffe in das chinesische Meer gesendet, die dann um Taiwan herum patrouillieren. Das sind diese Drohgebärden, damit haben wir schon leben gelernt. Meine persönliche Einschätzung ist, dass China keinen militärischen Anschlag auf Taiwan versuchen würde. Inseln sind auch schwer zu erobern. Plus dann werden die Produktionsanlagen vielleicht auch zerstört für diese Halbleiter. Da hat eigentlich, glaube ich, keiner Interesse dran. Ich würde eher denken, dass man mittel- bis langfristig, und so denkt China, ja, die denken ja sehr langfristig, dass man die China-freundlichen Parteien, die es in Taiwan gibt, unterstützt und hofft, dass irgendwann in den Wahlen die China-offenen oder China-freundlichen Parteien vielleicht die Oberhand gewinnen.
Also Taiwan ist sozusagen Öl der digitalen Wirtschaft, ein zentraler Bestandteil sehr vieler Wertschöpfungsketten, Lieferketten. Ja. Und nichtsdestotrotz besteht natürlich auch das Risiko, dass die Abhängigkeit von Halbleitern für Taiwan doch sehr groß ist.
Ja, also ohne Taiwan keine KI, das kann man ganz klar sagen. Aber wie gesagt, wenn der Trend sich mal dreht, Taiwan vielleicht auch gucken, dass es ein paar Beine findet, um drauf zu stehen.
Das also war hier schon ist der Chokepoint.
Genau.
Gleicher Gedanke. Fast in beide Richtungen. Ne? Also Chokepoint ist für die Welt sind die Halbleiter, aber letztlich ist es auch für Taiwan, denn wenn man sie nicht mehr braucht, dann ist Taiwan nicht mehr so stark, wie es eben aktuell ist. Ja. Okay, dann kommen wir mal noch zum nächsten letzten Land, was wir heute besprechen wollen, Korea. Vielleicht genauer gesagt Südkorea. Mhm. Und Südkorea ist jetzt schon wieder ganz anders aufgestellt als Taiwan. Auch Südkorea ist ziemlich klein, ist nämlich nur ungefähr so groß wie Bayern, aber ist extrem dicht besiedelt und wirtschaftlich total konzentriert. Und Taiwan hat jetzt die globale Chipmacht, bündelt also letztlich ja alles in einer Schlüsseltechnologie. Südkorea ist hingegen viel, viel breiter aufgestellt und vereint irgendwie so auf diesem ganz engen Raum Halbleiter, Unterhaltungselektronik, Autos und auch Batterien. Ja. Also man kann eigentlich sagen, Südkorea ist ein sehr wichtiger Teil für die globalen Lieferketten.
Genau, Südkorea hat eine ganz breite industrielle Basis durch die verschiedenen Sektoren. Ich glaube, fast 24% der weltweit gebauten Schiffe letztes Jahr wurden in Südkorea produziert. Also ansonsten gibt es nicht mehr so viele Werften global.
Man denkt an die Roboter. Die höchste Roboterdichte ist in Korea.
In der Autoindustrie vor allen Dingen auch und Unterhaltungselektronikindustrie klassischerweise. Was bei Korea im Moment die Wirtschaft sehr stark antreibt, das ist der Speicherchip-Zyklus. Speicherchips sind eigentlich ein sogenanntes Commodity, ein Rohstoff fast schon, mit denen die Unternehmen, die sie herstellen, wenn die Zyklen gerade im Aufschwung sind, ganz gut Geld verdienen, wenn die Zyklen im Abschwung sind, aber eher mal wenig Geld verdienen oder sogar Verluste machen können. Und im Moment ist es so, dass der Aufbau der künstlichen Intelligenz und der Bau der Datencenter spezielle Speicherchips verlangt, die sogenannten HBM-Speicherchips, und die Hersteller fokussieren gerade ihr Angebot auf diese Nachfrage. Das heißt,
da verdienen sie wahrscheinlich auch viel.
Verdienen sie deutlich mehr, und die konventionellen Speicherchips, die zum Beispiel in Smartphones verbaut werden oder in normalen Haushaltselektronikgeräten, da ist gar nicht mehr so viel Kapazität da, um die herzustellen. Das heißt, die Preise steigen immens. Das heißt, das Unternehmen verdient jetzt mit beiden Produkten richtig viel Geld und würde natürlich eigentlich neue Kapazitäten aufbauen, aber der Bau einer Speicherchip-Fabrik dauert 2 bis 3 Jahre. Und man muss auch erstmal bei den Produzenten der Geräte, die diese Chips herstellen können, Bestellungen abgeben und. Das heißt, es ist ein sehr langwieriger Prozess. Und solange keine neuen Kapazitäten auf den Markt kommen, die Nachfrage aber so stark bleibt, dürften die Preise für diese Chips weiter steigen, was den Gewinn dieser Unternehmen im Moment richtig begünstigt.
Das heißt, es ist schon wieder der nächste Chokepoint, den wir hier haben. Das ist in Korea mit Hochleistungschips. Und siehst du auch eine Risikoseite, oder ist es genauso wie bei Taiwan, dass es auch genau dieses Chokepoint zum Nachteil sein kann?
Ja gut, also wo Licht ist, ist auch immer Schatten. Also auf der anderen Seite gibt es ja die Käufer von diesen Speicherchips. Das sind die Smartphone-Hersteller, das sind die Haushaltselektronik-Hersteller, das sind die Hersteller von Spielekonsolen. Die müssen alle sehr teure Preise bezahlen für die Chips. Mhm. Das führt dazu, dass wir als Konsumenten dann natürlich höhere Preise bezahlen werden müssen für diese Geräte, weil der Produzent die weitergibt. Dadurch könnte sich dann die Nachfrage nach in Korea produzierten Smartphones auch wieder verringern. Mhm. Also es gibt auf der anderen Seite auch immer Verlierer von dieser positiven Konjunktur. Und auch ähnlich wie in Taiwan ist es natürlich so, wenn der KI-Investitionsboom mal irgendwann zu Ende geht, dann werden die Speicherchip-Preise wieder fallen und dann werden diese Unternehmen deutlich weniger Geld verdienen. Das ist klar.
Also hier auch wieder Chance und Risiko zugleich.
Ja.
Gut, wir haben ziemlich ausführlich über unterschiedliche Länder gesprochen und das ist unglaublich spannend und interessant. Aber in unserem Podcast reden wir immer über das Investieren. Und die spannende Frage ist natürlich jetzt, wie kann man in diese Länder investieren?
Wie immer, wir machen keine Anlageberatung und Investments unterliegen Risiken. Zukünftige wirtschaftliche Entwicklungen sind ungewiss und können von aktuellen Erwartungen abweichen.
Wenn man jetzt MSCI World kauft, ist Japan mit dabei als einer der Länder, die erwähnt wurden. Aber MSCI Welt ist ein Aktienindex mit den Unternehmen aus mehr als 20 Industrieländern und ein bisschen Asien, aber nur halt ein bisschen. Wollen wir dann feststellen, wie viel Asien wir überhaupt haben möchten in unserem Portfolio?
Ja, genau. Also wenn man jetzt nur den MSCI Welt eben kauft, dann hat man Japan knapp 6% nur mit dabei und die anderen asiatischen Länder auch nur knapp 3%, also unter 10% Asien. Das ist ja eher etwas weniger. Und alles, was Emerging Markets ist, was wir jetzt besprochen haben, also diese Schwellenländer, auch dann Korea, Taiwan ist hier überhaupt gar nicht mit dabei. Mhm. Das heißt, da muss man eigentlich schon auf den MSCI All Country World gehen, weil da sind eben auch die Emerging Markets mit dabei. Hier sind Emerging Market insgesamt ungefähr 10%, also auch dann 10% Emerging Market Asia. Und dann kommt nochmal 8% Japan mit dazu, also Japan inklusive dann auch noch Developed Asia. Also ist man irgendwie so ungefähr bei 18% Asien in einem komplett globalen Portfolio.
Was würdet ihr sagen, 18% Asien, ist das genug oder ist das nicht genug? Wir haben auch schon darüber gesprochen, welche Wirtschaftsleistung das im Kontext für die ganze Welt bedeutet. Asien macht fast 50% der Weltwirtschaft aus. Und was würdest du sagen, Lilian?
Also gerade in Anbetracht dessen, dass sich die asiatischen Länder teilweise zu Hightech Produktionsstandorten entwickeln und nicht mehr klassische Schwellenländer sind, finde ich, kann man deutlich mehr als nur 18% im Portfolio haben.
Also das heißt, wieder einfach nur den MSCI World kaufen, reicht ja eh nicht aus, weil dann hat man hauptsächlich USA. Wenn man jetzt sagt, ich kaufe den MSCI All Country World und habe die Schwellenländer mit dabei, finden wir eigentlich, reicht es immer noch nicht. Das heißt, man kann ruhig die asiatischen Länder auch noch einzeln mit dazu nehmen.
Man kann auch einfach einen MSCI Welt kaufen, einen klassischen, den werden die meisten haben. Und dann macht man 80% MSCI Welt und packt 20% MSCI Emerging Markets dazu. Da hat man dann das Gewicht ungefähr verdoppelt. Ne? Von hat man nicht nur 10%, sondern 20%. Das finde ich macht Sinn. Und Japan ist natürlich immer so ein Sonderthema. Das muss man gucken, ob man das auf 8% bringt. Das ist im Moment wirklich ein sehr interessanter Markt unter strukturellen Aspekten. Ne?
Genau, und das geht ja letztlich immer, indem man in Einzeltitel investiert oder auch in ETFs oder auch in aktive Fonds. Aber man kann sich das letztlich einzeln aussuchen, was man hier noch dazu allokieren möchte. Und Japan kann man eben wirklich auch einzeln kaufen. Ja. Es gibt ja den MSCI Japan. Und wenn man jetzt an die anderen asiatischen Länder denkt, dann gibt es einen Index, der heißt MSCI Asia Pacific. Mhm. Der ist dann häufig ex-Japan. Das heißt, man kann sich ganz genau aussuchen, wie viel von diesem MSCI Asia Pacific möchte ich denn zusätzlich dazu nehmen. Du hattest jetzt 20% genannt. Und wenn einem jetzt das Japan-Gewicht im MSCI Welt oder auch MSCI All Country Welt nicht ausreicht, dann kann man eben auch Japan nochmal einzeln dazu allokieren.
Ja, oder man macht es sich einfach und kauft den MSCI Asia Pacific including Japan. In dem Konstrukt ist Japan mit einem Drittel drin.
Dann hat man Japan, Singapur, Hongkong, also die entwickelten Länder sozusagen. Ja. Gut, Australien, Neuseeland hat dann aber eben auch noch die Schwellenländer mit dabei, wie China, Indien, so ist es. Taiwan, Korea. Dann hat man alles abgedeckt. Okay. Und um noch einen Index zu nennen, ja, weil man hört ja sehr oft auch MSCI Emerging Markets, nicht Emerging Asia, sondern Emerging Markets. Wenn man jetzt diesen Index kauft, muss man sich natürlich bewusst sein, dass man auch noch die anderen Schwellenländer mit dabei hat. Also sowas wie Brasilien, Mexiko oder eben auch Südafrika.
Ja, Nahost auch, Osteuropa.
Aber bevor wir jetzt uns festlegen auf ein Gewicht, das sind nur sowieso Indikationen, ja, jeder entscheidet für sich selbst, was ihm passt und natürlich auch die Risikoseite muss betrachtet werden. Lass uns einfach das abwägen. Was sind unsere Erwartungen für Rendite und Risikoprofile für diese einzelnen Länder oder für einzelne Indizes?
Bevor wir das machen, müssen wir natürlich sagen, Prognosen beruhen auf internen Modellen und unterliegen erheblichen Unsicherheiten.
Das passt zu unseren aktuellen Renditeprognosen. Hier sind wir bei Japan über 5% und Asia Pacific ohne Japan, sogar bei knapp 6% Rendite, durchschnittlich pro Jahr ist das. Und bei üblichen Schwankungsintensität zwischen 14% und 15% und das nur in Perspektive zu setzen, es ist leicht über dem MSCI Weltindex.
Ja, also das heißt aus Diversifikationsgesichtspunkten, wo ich ja immer als Multi-Asset-Fondsmanagerin sofort mit dabei bin, macht es also wirklich durchaus Sinn, hier auch zu investieren, weil man eben das Rendite-Risiko-Verhältnis durch mehr Streuung mit Asien dann auch verbessern kann. Wichtig, die Risiken ausschalten kann man natürlich nicht, denn wir sind hier immer noch im Bereich Aktien unterwegs und eben teilweise auch Schwellenländeraktien und die bringen immer ein bisschen mehr Risiken mit sich.
Wenn man sich als Investor diversifizieren möchte, macht das natürlich Sinn, ein bisschen von den USA wegzugehen, die ja sehr prominent vertreten sind im MSCI-Welt. Und die asiatische Region in sich ist ja auch wieder sehr divers. Also da gibt es unterschiedlichste Wachstumstreiber für die Gewinne der Unternehmen in diesen Ländern.
Das heißt, deswegen haben wir die Länder so lange und einzeln besprochen,
genau,
weil sie so unterschiedlich sind.
Da kann man natürlich auch einfach einen aktiv gemanagten Fonds kaufen, wo der Fondsmanager die entsprechenden Gewichtungen vornimmt.
Und dort Geld allokiert, wo er glaubt, da am meisten Wachstum zu finden und spannendes Risikorenditeprofil zu finden.
Genau. Einige Länder in Asien sind eher zyklisch. Das heißt, die Gewinne der Unternehmen dort wachsen vor allen Dingen dann, wenn die Wirtschaft global wächst. Und wenn wir so eine Krise haben, wie wir sie gerade im Iran sehen oder in Nahost, dann hat man natürlich immer das Risiko, dass sich diese Krise in eine Rezession übersetzen könnte. Hätte man dann wirklich eine stotternde Weltwirtschaft, dann sind diese zyklischen asiatischen Märkte weniger attraktiv. Dann würde man sich eher die defensiven Märkte raussuchen.
Am Ende ist es eine Frage der Verantwortung, wie viel man allokieren möchte, wie man sich selbst entscheiden möchte. Natürlich immer mit Berücksichtigung von Risiken. Aber gerade bei Ländern wie China ist Investieren alles andere als einfach. Denn es gibt auch unterschiedliche Shares. Kannst du hier dazu was erklären?
Ja, also zum einen hat man natürlich Hongkong, dann hat man in Hongkong gelistete Unternehmen aus Festlandschina im HSCEI-Index. Das sind die sogenannten Red Chips, also anders als die Blue Chips. Und dann hat man natürlich in Festlandschina auch verschiedene Märkte, Shenzhen und Shanghai mit den sogenannten A-Shares, also nicht H, sondern A-Shares, die aber eigentlich klassischerweise den lokalen Investoren vorbehalten waren. Das wird mittlerweile so ein bisschen gelockert. Also auch als Ausländer kann man in die sogenannten A-Shares investieren. Aber es gibt eine Fülle an Indizes, die auch jeweils unterschiedlich zusammengesetzt sind. Und man muss genau wissen, welche Unternehmen in den Indizes Schwergewichte sind, um zu verstehen, von welchen Faktoren sie beeinflusst werden.
Also in China zu investieren, ist es nicht das Gleiche wie in die USA zu investieren. Es ist wie ein großes Gebäude mit mehreren Eingängen, aber nicht jeder Eingang jedem Investor auch zugänglich.
So ist es ja.
Jetzt haben wir wieder viel über mein Lieblingsthema Diversifikation gesprochen. Und wenn wir das machen, wisst ihr ja, möchte ich auch immer noch mal einen Schritt weiter gehen und nicht nur über Aktien sprechen, sondern bei Diversifikation nicht innerhalb dieser Anlageklasse Aktien bleiben, sondern auch ein bisschen darüber hinausgehen und über verschiedene Anlageklassen sprechen. Und da wären wir bei asiatischen Anleihen. Und wenn wir uns mal unsere internen Renditeprognosen für asiatische Schwellenländeranleihen ansehen, dann sind wir hier auch bei circa 5% durchschnittliche Rendite pro Jahr auf die nächsten 7 bis 10 Jahre. Und das nur bei gut 8% Schwankungsintensität. Also auch hier sieht man wieder, es ist ein durchaus attraktives Investment. Also insofern als Beimischung, so im Multi-Asset-Kontext, absolut interessant.
Meinst du, soll ich mir wieder eine Anleihe kaufen?
Du magst ja mittlerweile auch Anleihen.
Ja.
Alles auf Aktien, Katharina.
Genau, die werden ziemlich spannend, auch in dieser Region. Wir sind jetzt doch am Ende unseres Podcasts angekommen. Das war super spannend, heute Lilian hier, dich dabei zu haben. Lass uns erstmal alles zusammenfassen.
Erstens, Asien ist kein homogener Markt, sondern besteht aus vielen unterschiedlichen Ländern, die in ihrer wirtschaftlichen Entwicklung von unterschiedlichen Faktoren beeinflusst werden.
Zweitens, Asien steht für hohe Wachstumsdynamik. Gleichzeitig gilt aber, schnelleres Wachstum kann auch mit stärkeren Schwankungen und höheren Risiken einhergehen.
Und drittens, in globalen Indizes wie dem MSCI Welt spielt Asien nur eine Nebenrolle. Wer die Region oder eben auch einzelne Länder stärker im Portfolio haben möchte, der sollte sie gezielt ergänzen. Wie groß dann dieser Anteil ist, das entscheidet jede und jeder für sich selbst. Eben wie immer abhängig von den eigenen Zielen und der eigenen Risikobereitschaft.
Lilian, das war eine tolle Zeit mit dir. Vielen, vielen Dank. Wir laden dich wieder ein, damit du uns ein Update gibst.
Ganz lieben, lieben Dank, liebe Lilian.
Ja, sehr gerne. Und vielen Dank an euch. Hat viel Spaß gemacht.
Bleibt dran, bleibt inspiriert und bleibt investiert. Bis zum nächsten Mal.